your engine.
Hochdruck in der Redaktion und Hochdruck in der Formel 1 vor der Sommerpause. Das sind die Themen in der aktuellen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Junge, Junge, da geht's ganz schön rund momentan hinter den Kulissen, sowohl in der Formel 1 mit einem neuen Grand Prix und dem letzten Rennen vor der Sommerpause, als auch bei uns in der Redaktion Pitwalk. Da nämlich legen wir gerade am heutigen Montag die letzten Handgriffe an die neue Ausgabe der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk an. Und wir haben auf den letzten Drücker noch zwei ganz besondere Geschichten für euch aufgerissen und aufgetan. Zunächst einmal hatte ich ja bereits im letzten Podcast gesagt, gibt es einen Veranstaltungshinweis der ganz besonderen Art. Auf den 25. September kann man schön langfristig planen für eine Reise nach Bayern. Denn dort findet am 25. September das Finale der zweiten Speedway-Bundesliga in Landshut statt, also in der WM-Arena an der Ellermühle, gelegen direkt an einem malerischen Biergarten vor den Toren von Landshut. 25.09. Wir werden dort wahrscheinlich auf der Internetseite bahndienst.com demnächst auch noch VIP-Karten für verlosen. Aber auf jeden Fall empfehle ich euch dringend, euch diesen Termin jetzt schon anzustreichen. Und seit neuestem in Kombination mit einem anderen Termin, auch in Bayern, gar nicht weit weg. Und das bietet sich an zu einer Art kollektiven Bayern-Urlaub, zu einem bajuwarischen Wohlfühlgefühl, nämlich Chiemsee, Chiemgau, Landshut und dazwischen mal eben kurz vorbei aufs Oktoberfest, das nämlich genau in diesem Zeitraum auch öffnet. Den genauen Ablauf, die genaue Reiseroute, die sich dort anbietet, die lest ihr auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Es geht aber um nichts weniger als um ein deutsches Gegenstück zum Festival of Speed, also um ein deutsches Goodwood. Das entsteht gerade in Seebrugg, einem kleinen Erholungsort am Nordufer des Chiemsees. In ganz besonderem Ambiente wird dort am 19. und 20. September die erste sogenannte Motorzone stattfinden. Das wird ein Event für ganz besonders erlesene Fahrzeuge aus dem historischen Motorsport und aus der Motorsportgeschichte. Es wird eine eigene Pitwalk-Stage geben. Klingt ein bisschen wie Wacken, ist allerdings auf eine andere Art und Weise einzigartig, nämlich mit Interviews mit den Besitzern dieser historischen Schätzchen, aber auch mit Rennfahrern und Stargästen. Frank Bieler hat bereits sein Kommen zugesichert. Matthias Waldner, der Rallye-Dakar-Fahrer, wird kommen. Maxi Schäck aus der Rallye-Dakar. Und wir sind gerade dabei, das Programm für diese Pitwalk-Stage im Rahmen der Motorzone Seebrugg im Chiemgau am 19. und 20. September zusammenzustellen. Das alles hat sich erst am letzten Wochenende überhaupt ergeben, dass wir das so gemeinsam auf die Beine stellen mit den Veranstaltern. Und jetzt gibt es eben diese einzigartige Gelegenheit. 19. 20. September, Motorzone Seebrugg. Dann auf nach München, ein bisschen Maßkrüge Bier stemmen beim Oktoberfest. Und dann am 25.09. nach Landshut zum Finale in der wohl spektakulärsten Motorsportdisziplin, die es überhaupt nur gibt. Speedway-Bundesliga. In dem Fall zweite Division. Das Finale beim AC Landshut am 25.09. Wer dazu mehr wissen möchte, dem sei der Blick auf die Internetseite bahndienst.com, unser Schwestermedium, empfohlen. Wir haben aber darüber hinaus natürlich auch auf der Internetseite pitwalk.de einiges Spannendes zu lesen, nämlich alles, was ihr wissen müsst zur neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist am Montag Redaktionsschluss. Am Dienstag rappeln die Druckmaschinen in Paderborn. 180 Seiten Motorsport vom Feinsten mit Themen aus der Geschichte des Motorsports, wie beispielsweise 100 Jahre Grand Prix von England in Brooklands, wie eine ganz besondere Abriss über den Wahnsinn der Geschwindigkeitsweltrekordjagden. Aber auch eine kritische Betrachtung der Balance of Performance, der Farce schlechthin im Langstreckensport momentan bei den 24 Stunden von Le Mans. Dazu ein Essay darüber, wie sich die Entwicklungsarbeit in der Formel 1 verschoben hat durch Budgetgrenze und die neuen Regeln. Dazu ein großes Essay, was wirklich wichtig ist in Sachen Technik über Wasserstoff in Le Mans-Rennwagen. Da ist ja viel drüber geschrieben worden. Das meiste allerdings eher oberflächlich und halbseiten. Bei uns lest ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Dann natürlich das Beste aus dem historischen Motorsport. Ein Blick in die Rallye-WM. Michel Mouton als Good Old Girl im Porträt. Ein Blick auf die Rallye Dakar. Ein Blick hinter die Kulissen der Formel 1 und der 24 Stunden von Le Mans sowie der Sportwagen-Langstrecken-WM. Das sind die Themen auf 180 Seiten geballter Kompetenz und geballter Lesefreude in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Schaut auf die Internetseite pitwalk.de und geht dort in den Blog. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst zu den Inhalten. Da steht auch drin, wie ihr das Heft bestellen könnt. Deutschlands größte und Deutschlands beste Motorsportzeitschrift freut sich auf euch und ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen, die 180 Seiten Pitwalk Racers Finest in den Händen zu halten. Jetzt aber schalten wir zunächst einmal rüber zu Inga Stracke mit der Analyse des letzten Formel-1-Rennens vor der Sommerpause, mit der Analyse des großen Preises von Ungarn in Budapest oder besser gesagt vor den Toren der ungarischen Hauptstadt. Ein ungewöhnlicher, ein unerwarteter Sieger. Lando Norris hat zum ersten Mal wieder auf die ganz eigene Art und Weise seine Champagnerflasche entkorkt und beide McLaren sind imstande gewesen, vorne mitzufahren. Zunächst einmal Norris aus der ersten Reihe los in der Pole und dann die Führung verloren an Oscar Piastri, seinen Teamkollegen. Und die McLaren-Doppelführung endet erst nach einem Getriebeschaden von Oscar Piastri und danach übernimmt Lando Norris das Kommando. Hat das alles so klaglos funktioniert? War es so einfach für McLaren, wie es ausgesehen hat, mit zwei und später einem Wagen an der Spitze?
Naja, sagen wir mal so, witzigerweise hatte ich vor dem Rennen ja mit Günther Steiner gesprochen. Ich sagte, wie schaut es denn aus mit dem McLaren? Schaffen die noch einen Sieg? Und da meint er so aus eigener Kraft jetzt noch nicht. Aber das McLaren-Upgrade hat offensichtlich richtig gut gezündet. Und sie waren, ich schaue jetzt gerade mal auf meine Notizen, zumindest im dritten Training war Norris schnellster. Training 1, da musstest du echt gucken, wo die beiden waren. Da war Norris 11. Wo war denn Piastri? Ach, Piastri hat das Auto ja abgegeben an den Testfahrer, glaube ich. Norris 3., Piastri 8. im zweiten Training und dann eben 1 und 5 im dritten Training. Und er hat aber auch gesagt, es war so, dass sich der Wind geändert hat. Und dieser geänderte Wind scheint ihrem Auto super gut bekommen zu sein. Und damit sei alles besser gewesen. Beim Start war es so, dass er zuerst, wie du sagst, die Pole Position verloren hat, aber an den eigenen Teamkollegen. Und Piastri wurde ja auch noch von Carlos Sainz fast aus dem Rennen gerempelt. Also alles so einfach nicht, aber es sah schon erst mal eine ganze Weile nach einem McLaren-Doppelsieg aus. Und das wäre dann, glaube ich, sogar der dritte in Folge in Budapest gewesen. Also ein Kurs, der McLaren liegt.
Nach dem Ausfall von Piastri gab es den warnenden Funkspruch, er möge sich, der andere, Lando Norris, von den Randsteinen, von den Curbs fernhalten. Das heißt, der Getriebeschaden ist nach Ansicht von McLaren ganz offensichtlich ausgelöst worden, dadurch, dass es Schläge von den hohen Randsteinen, die ja in Ungarn deutlich steiler sind als anderswo, gibt und die sich dann über die Aufhängung und die Anlenkpunkte ins Getriebe oder die Antriebswellen fortgesetzt haben und dann das Getriebe dadurch letztlich kaputtgerumpelt haben.
Kann sein, die Frage bleibt offen. Die werden das Auto mit Sicherheit noch mal genauestens untersuchen. Die Frage bleibt offen, wie viel dieser ja doch sehr heftige Rempler von Carlos Sainz in Runde, das, ja, es muss so 40 gewesen sein, schätze ich mal, was der noch verursacht hat, ob der vielleicht auch durch den Seitentoucher da auch noch mal was gemacht hat oder vielleicht sogar die Hauptursache war. Das werden die jetzt erstmal klären.
Wie viel hat die Strafe für Andrea Kimi Antonelli geholfen? Der musste ja aufgrund eines, was hat er gehabt, Motorwechsel oder Elektronikwechsels, was war es, E-Maschinewechsel, musste der ja von Startplatz 7 fahren und hat sich dann nach vorne gearbeitet aufs Treppchen nachher.
Es gab einige Strafen. Ich gucke gerade mal. Das war aber auch irgendein Fehlverhalten bei Antonelli, glaube ich auch. Ich habe jetzt gar nicht mehr alle Strafen auf dem Blick. Ich weiß nur, dass Lewis Hamilton ja auch eine Strafe bekam, weil
Ja.
zuerst hieß es Norris Hamilton, Leclerc, Antonelli. Und am Schluss hieß es für den Start Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Antonelli. Antonelli war sogar auf 7, Entschuldigung. Hamilton, Russell, Antonelli. Ja, und Russell, ach Mensch, den müssen wir auch noch erwähnen. Pechvogel George Russell, der beim Start Anti-Stall hatte, weil sich das Motorenprogramm irgendwie neu justiert hat oder irgendwas gemacht hat. Da hat sich Toto Wolff entschuldigt. Also Kimi Antonelli hat gekämpft wie ein Löwe, hat alles gegeben, aber es hat gezeigt, er ist nicht mehr dominant, er ist nicht mehr überlegen und er ist nicht unschlagbar, denn sonst hätte er sich ja doch auch mindestens an Verstappen noch vorbeidrücken können im Rennen, aber das hat er nicht geschafft. Verstappen übrigens mit einem sensationell starken Manöver gegen Lewis Hamilton im Rennen. Da hat sogar, war es Antonelli? Ich glaube, es war sogar Antonelli, als er die Wiederholung im Green Room sah vor dem Podium gesagt, oh, das ist ja wie damals, als ihr dauernd gegeneinander gefahren seid.
Verstappen hat vor allen Dingen aber davon profitiert, dass man eine gewagte Strategie gefahren hat, ihn, glaube ich, mehr als 29 Runden mit den weichen Reifen draußen lassen können, auch über die virtuelle Safety-Car-Phase hinaus sogar, die ausgelöst worden ist von Oscar Piastri. Und das hat Max Verstappen, glaube ich, entscheidend nach vorne gebracht. Natürlich fahren auch, aber die Strategie und das Hinkriegen, das mit dem extrem lange auf weichen Reifen fahren, war für Max Verstappen letztlich das Segenbringende.
Ganz genau. Also ich habe hier die offiziellen Daten vor mir. 14 Runden auf den Mediums, 27 auf Hard und 24 auf Soft. Da ist er übrigens ähnlich gefahren wie Nico Hülkenberg, der damit auch gut vorgekommen ist und beziehungsweise Platz gehalten hat und auf Platz 9 seine ersten Punkte geholt hat. Wenn du guckst, Lando Norris, der hatte einen Stopp mehr. Der war eben bei diesem virtuellen Safety Car drin. Medium 17 Runden, 22 hart, 17 hart, 9 soft. Gepokert hat Ferrari, die sind mit soft gestartet. Und jetzt warst du gerade weg, Entschuldigung, es war irgendein Hickser in der Leitung, nehme ich mal an. Ferrari ist mit beiden Piloten mit soft gestartet. 13 beziehungsweise 16 Hamilton Leclerc, 17 der Hamilton auf hart. 26 auf Hard, 8 auf Soft. Also auch die hatten einen Stopp mehr. Und das kann in Budapest manchmal zum Erfolg führen, bei Ferrari aber leider nicht.
Nee, da haben sie das sauber vermurkst, weil sie diese Gleichung für Budapest oder die Grundregel für Budapest, das Track Position, die Position auf der Strecke, über alles geht, da geopfert haben zugunsten einer rein rechnerisch, theoretisch zwar möglichen, aber in der Ausgangslage für jeden mit ein bisschen Fachverstand klar ersichtlichen, nicht zielführenden Strategie umgesetzt haben. Also da hat wieder mal, wie so oft bei Ferrari, das Theoretiker-Dasein am Kommandostand überwogen und den Ausschlag gegeben zugunsten einer falschen Entscheidung. Das kennt man ja von Ferrari zuhauf. Das sind öfter mal irgendwelche Theoretiker am Werke, die dann den reinen Renninstinkt, das Racer-Sein, wie man so schön sagt, aber vergessen und irgendwie sich auf ihre Computersimulationen verlassen und dann irgendwas zusammenmurksen. Das war jetzt wieder mal ein Musterbeispiel dafür, wie man es nicht macht.
In Spa haben sie es dafür super gelöst. Abgesehen davon muss man aber auch sagen, Lewis Hamilton hat eine Strafe bekommen und das war schon echt die zweite Strafe. Und er hat auch gesagt, dieses ist hakelt dauernd Strafen an, immer für mich. Und die Strafe war für Speeding in der Pit Lane. Und das war, wenn man es am Schluss in der Wiederholung gesehen hat, nochmal fast ein eigener Fehler, das heißt fast ein eigener Fehler, denn er fuhr aus der Boxengasse raus und du sahst im Dashboard, also am Lenkrad, die Lichter, alles okay, er hatte den Limiter-Knopf gedrückt. Er fuhr auch nach dem Stopp raus und er fuhr raus und er fuhr auf die Linie zu. Und er war fast auf der Linie. Also wirklich, das war eine Minimumdistanz. Und drückte halt nicht auf der Linie, sondern vor der Linie den Knopf. Und damit hat das Auto sofort raus beschleunigt. Und damit hat er die Strafe bekommen. Also hätte er einen Bruchteil einer Sekunde gewartet und diesen Knopf gedrückt, dann hätte er keine Strafe gekriegt. Und das war natürlich blöd, weil, schauen wir mal, er lag in Runde 57 war er noch auf Platz 3. Ja, also am Schluss war er Fünfter in der Wertung, aber er hatte Chancen aufs Podium, aber dann ist eben Antonelli auch noch vorbei.
Es war ja auch tatsächlich 0,1 km/h, und dass
Ja.
Lewis Hamilton zu schnell war. Also man hat genau gesehen, dieses ein bisschen zu früh den Daumen heben, hat genau dieses 0,1 km/h hervorgehoben. Es war weder gefährdend in der Situation, noch war es ein entscheidender Vorteil im Kampf um irgendwelche Positionen. Aber er ist nun mal zu schnell gewesen und bums, wenn die Regel so lautet, dann lautet sie so und er hat es letztlich, wie du richtig sagst, selbst verschuldet. Nicht etwa, wie ich auch andernorts schon gehört habe, dass die Software da wieder irgendwas vermurkst hätte. Diese neue Technik sei ja ganz fürchterlich und die Motoren nicht mehr zu kontrollieren. Nein, in diesem Falle war es tatsächlich der alte Mann selbst.
Der Daumen, der Daumen. Gott sei Dank gibt es bei uns im Straßenverkehr eine kleine Toleranz, weil bei 0,1, da hätte ich, glaube ich, schon den einen oder anderen Strafzettel. Oder du auch wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, aber was viel interessanter ist, was du gerade mal kurz angerissen hast, die Problematik von George Russell. Wenn man nämlich sagt, Hamilton hat es da vergurkt mit seinem zu früh gehobenen Daumen, dann hat es George Russell, wenn man sich das Ganze genau betrachtet und technisch ein bisschen genauer dahinter schaut, genauso selbst verschuldet, dass dort das sogenannte Anti-Stall, also der harte Begrenzer, reingelaufen ist. Denn es gibt bei diesem Mercedes mit der neuen Hybridtechnik Einzug haltend, mit der neuen Turbotechnik vor allen Dingen, eine Art Programm, eine Art Bremsprogramm, eine Art Notfallprogramm quasi, wenn man zu schnell aus das Drehzahllimit erreicht. Wenn man also zu aggressiv drauftritt und sich darauf verlässt, dass man der Start funktioniert, dann tritt automatisch der Drehzahlbegrenzer rein. Auch wenn man gerade eben um eine Winzigkeit nur dran ist, da hat Mercedes ein Softwareproblem, das nicht ganz ausgereift ist. Und Kimi Antonelli weiß um diese Sache, startet deswegen ein bisschen anders als George Russell, nicht ganz so aggressiv, quasi nicht kein Vollgasstarter, wie man in anderen Sportarten sagen würde, wo es elektronische Unterstützungen gibt, sondern ein Dreiviertelgasstarter. Und George Russell hat wirklich versucht, mit einem Knallstart, mit einem Kavalierstart, wie wir es früher an der Ampel gemacht hätten, loszufahren. Und das hat dafür gesorgt, dass dieser Begrenzer sehr früh, früher als erwartet und auch früher als nötig reingegangen ist. Aber das weiß man bei Mercedes. Das passiert die ganze Zeit schon.
Ja, wobei Toto Wolff nach dem Rennen gesagt hat, so wie es für uns scheint, hat er ungefähr 10% Gas gegeben. Das ganze Ding hat aber ins Maximum hochgedreht.
Okay.
Und dann ist er vom Gas gegangen und dann ist es komplett runtergegangen. Also war es wohl nicht nur sein Fehler, sondern es war tatsächlich, zumindest so wie Toto Wolff sagt, das System. Und Toto Wolff sagt, dass es ihm leid tut und dass sie sich bei ihm entschuldigen müssen. Er lobt ihn aber auch, weil er sagt, dass er sich dann quasi am Anfang im Verkehr direkt gleich wieder nach vorne gearbeitet hat. Er sagt, er denkt, dass sie sich mit beiden Autos ums Podium hätten kämpfen können, wenn sie mehr Glück gehabt haben. Das hätte Fahrradkette, das kann man nach diesem Rennverlauf so nicht sicher sagen.
Gut, dann nehme ich meine Worte wieder zurück und dann war es in dem Fall ein Mercedes-Problem und kein Russell-Problem, dass er da in diesen harten Begrenzer reingerattert ist. Wir haben jetzt eine Sommerpause von wie lange und wer darf wie lange nicht in die Fabrik? Das ist ja immer so ein bisschen gestaffelt. Hat sich das eigentlich geändert durch diese Veränderung des Kalenders oder ist trotzdem immer noch ein harter Schnitt mit der Sommerpause?
Also zwei Sachen. Erstens Veränderung des Kalenders. Wir müssen Malaysia in Bahrain in Malaysia noch ansprechen. Das
Ja.
Land hat Location gewechselt. Und ja, also es sind 2 Wochen, es sind 3 Wochen Pause und in diesen 3 Wochen sind 2 Wochen mandatory, also wirklich verpflichtend. Da müssen die einen Shutdown machen. Die Fabriken dürfen nicht arbeiten, die Leute dürfen nicht arbeiten, die dürfen nicht mal auf dem Parkplatz der Fabrik fahren. Das ist geblieben und jeder kann sich aussuchen, wann er diese 2 Wochen setzt. Ob er jetzt erst alles macht und dann frei macht oder ob er jetzt frei macht und dann alles vorbereitet. Tatsache ist, soweit hat sich der Kalender nicht geändert. Am Donnerstag, den 20., ich gucke gerade noch mal, ja, 20. August, stehen alle in Zandvoort zum letzten, vorerst letzten Grand Prix der Niederlande in den Dünen parat und sind bereit und müssen wieder antreten.
Und du sagst
Hat
es, es gibt eine neue Wendung ganz offensichtlich im Nahostkonflikt oder Nahostkrieg. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Malaysia Bahrain annektiert oder erobert oder wie war das?
Nein. Also da mit dem Nahostkrieg hat die Formel 1 natürlich nichts zu tun, aber sie hat darauf reagieren müssen. Und das hat sie für mich, es wurde immer gemunkelt, ja, vielleicht könnten wir nach Portugal gehen oder vielleicht könnten wir ich glaube, Manicur war sogar im
Ach,
Gespräch.
du meine Güte.
Auf jeden Fall hat man nach Grand Prix gesucht, wo man im Herbst hin kann. Und Das Ganze war aber eher für mein Dafürhalten oder für meine Information erstmal so gedacht, dass falls man Katar und Abu Dhabi am letzten November und 1. Dezember Wochenende, also 1. und 2. Advent, absagen müsste, weil die Eskalation da immer noch groß ist und der Krieg immer noch gefährdend ist für diese Grand Prix, dann müsste man einen Ersatz suchen. Aber jetzt kam man tatsächlich relativ spontan daher und hat den, Moment, ich muss jetzt kurz lesen, den Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia bekannt gegeben. Ich habe es in einem Satz hingekriegt. Der findet statt am 1. Oktoberwochenende. Das ist also quasi dann 2., 3., 4. Oktober. Die transportieren alles von Baku nach Malaysia und von Malaysia kann es dann tatsächlich mit Trucks, also auf dem Straßentransport nach Singapur gebracht werden. Das ist sehr praktisch und nachhaltig und schnell. Und damit Kuala Lumpur und verheft einen neuen Grand Prix. Das Zertifikat, der hat die Strecke, es findet ja auch immer MotoGP statt. 19 Mal sind wir übrigens in Kuala Lumpur gefahren, aber das letzte Mal war 2017.
Ja, ist eine Ewigkeit her. Ich war auch noch da einige Male sogar. Extrem schwül, extrem unangenehm, sich dort aufzuhalten im Fahrerlager. Wobei ich nicht weiß, wie es in der jetzigen Konstellation da ist. Denn als ich zuletzt da war, war das Rennen, meine ich, relativ zu Saisonbeginn, März, April oder sowas,
Aber wir haben es auch im Herbst schon
ne?
gehabt, weil ich weiß, ich habe da mal Geburtstag gefeiert und da war Mika Häkkinen und hat mir seine signierten Rennhandschuhe zum Geburtstag geschenkt und ich habe im Oktober Geburtstag. Also wir sind da schon im Oktober gefahren und ich liebe die Strecke, ich finde den Kurs cool. Du weißt, ungefähr um 16 Uhr gibt es ein Höllengewitter mit Platzregen. Du weißt, es ist schwül und heiß, aber es ist gut für die Haut, gut für den Teint, gut gegen Falten. Und du weißt, die Malaien sind herrliche Gastgeber. Kuala Lumpur, eine tolle Stadt, die Strecke ist toll. Also eigentlich großartig, aber natürlich für jeden, der die Flüge zahlen muss, eine Budgetfrage auch natürlich. Ich denke, die werden sofort in den Ticketverkauf gehen. Und das Ganze kam zustande, weil tatsächlich Stefano Domenicali, das hat er auch so gesagt, sehr gute Beziehungen hat zum Kronprinz von Bahrain und zum König von Malaysia. Also nicht nur Stefano, sondern eben die ganze Formel 1. Und dann hat man sich miteinander vernetzt und hat diese Lösung gefunden, die ja eine salomonische Lösung ist. Und wenn du überlegst, wir hatten ja auch schon einen Europa-Grand Prix in Aserbaidschan, wir hatten einen Europa-Grand Prix Nürburgring, wir hatten einen San Marino-Grand Prix im italienischen Imola und jetzt haben wir halt einen Bahrain-Grand Prix in Malaysia.
Ja, macht überhaupt nichts. Die Rallye Dakar findet seit Jahrzehnten entweder in Südamerika
Genau.
statt oder im Nahen Osten, heißt immer noch Rallye Dakar. Also, das ist
Ja.
egal. Du hast jetzt zunächst einmal Sommerferien jedenfalls. Ganz offensichtlich bis kurz vor dem 20. August. Wir machen derweil die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertig. Danke, dass du nochmal hingeguckt hast vor deinen Sommerferien in Ungarn. Wir hören uns nach der Sommerfrische wieder. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Schöne Ferien und schönen Dank euch allen fürs Reinhören. Bis dann. Tschüss. Euer Norbert Okenga.